von dem letzten Lied wollte ich eine Frage stellen. Da haben wir gesungen, in deinem Haus ist ein Platz für mich als Gotteskind. Was ist denn dieses Haus? Manche haben die Vorstellung, das ist die Kirche. Ne? Es wird viel gesagt, Haus Gottes, ne? Das ist die Kirche. Andere haben die Vorstellung, wenn ich mal bei Jesus bin, hat er versprochen, eine Wohnung vorzubereiten. Ist auch richtig. Aber die Antwort hat die Petra schon gegeben, meine Antwort, nämlich das Reich Gottes ist das Zuhause, das für uns bereits besteht, ne? In der Gegenwart. Deshalb ist mein Thema heute das Reich Gottes. Paulus predigte, so lesen wir das in Apostelgeschichte 28, so als Abschluss, als Zusammenfassung, das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Dieses Wort Evangelium gibt es im Neuen Testament 87 Mal und wird unterschiedlich auch genannt. Ich habe es hier mal aufgeführt. Ist das Evangelium Gottes? Ist das Evangelium von Jesus Christus? Evangelium von Jesus, Evangelium der Rettung, Evangelium des Friedens, Evangelium von der Herrlichkeit Gottes oder Paulus schreibt auch mein Evangelium und ein ewiges Evangelium. Aber ich denke, das Wichtigste, die wichtigste Zusammenfassung ist das Evangelium von dem Reiche Gottes. Wir sollen von diesem, wie Paulus das auch tut, weitersagen. Wir sollen es darstellen, es weitersagen und einladen. Aber da muss man ja auch ein bisschen darüber wissen. Und ich habe mir gesagt, du weißt zu wenig, du musst mal darüber predigen. Und so hat mich das eine Zeit beschäftigt und ich hoffe, ich kann so einige Dinge zusammentragen, in denen wir sehen, was das Reich Gottes ist. Es hat auch unterschiedliche Namen. Ich habe euch aufgeschrieben, 66 Mal kommt es im Neuen Testament vor. Einmal als Reich Gottes oder Reich unseres Gottes oder Reich Christi und Gottes. Da ist so eine Zusammenfassung. Wenn wir also Reich Gottes sagen, dann ist immer auch Jesus und der Vater mit drin. Dann stellen wir uns mal die Frage, wie wichtig war Jesus, dieser Begriff Reich Gottes? In der Apostelgeschichte wird zusammengefasst, was Jesus wichtig war. Nämlich am Anfang der Apostelgeschichte wird davon berichtet, wie er nach seiner Auferstehung bis zu seiner Himmelfahrt mit seinen Jüngern in 40 Tagen gesprochen hat. Und Jünger, das waren sicher nicht nur die 12, das waren mal 70 und das waren 120. Also zu vielen hat er gesprochen auf übernatürliche Weise. Wir hören, dass er durch Wände gehen konnte, dass er plötzlich mitten unter ihnen war. Und was war sein Anliegen? Wir kennen ein paar Berichte, wo gesagt wird, der Thomas hat daran gezweifelt und er ging durch Wände. Aber was war sein Tenor? Und das lesen wir in der Apostelgeschichte 1. Und Jesus ließ sich unter ihnen 40 Tage lang sehen und redete mit ihnen vom Reiche Gottes. Jesus war es sehr wichtig, denn er hat als erster gesagt, das Reich Gottes hat begonnen. Es ist gekommen. Und das Reich Gottes hängt mit verschiedenen Dingen zusammen. Ich nenne erstmal ein paar, ohne jetzt näher darauf einzugehen. Es gehört dazu die Vaterschaft Gottes. Dass Kinder Gottes, wie wir es vorhin gesungen haben, einen Papa im Himmel haben. Dass diese Verbindung, die es in keiner Religion gibt, zu einem Schöpfer, zu seinen Kindern ein familiäres Verhältnis hat, dass ich zu meinem Papa hingehen kann, das ist ein Stück des Reiches Gottes. Es beginnt natürlich damit, dass ich erstmal etwas wissen muss von ihm. Wer ist er, wie ist er? Und dazu hat Gott uns sein Wort gegeben, ne? Dass Männer durch den Heiligen Geist motiviert wurden, das aufzuschreiben, was sie vom Heiligen Geist erfahren haben. Und das ist die Bibel. Aus der Erkenntnis kommt das Wissen, wie unser Papa im Himmel ist. Und das hat uns Jesus gezeigt durch sein Leben auf dieser Erde. Und daraus resultiert, wenn ich weiß, wie der Papa ist, dann bin ich ihm gehorsam. Und alles, was darauf resultiert, ist Danksagung. Danken durch Worte und durch Veränderungen in meinem Leben. Und dann schließe ich nicht aus, dass wir in diesem Reich auch Kraft haben. Kraft, mit den Mächten dieser Welt umzugehen, ihnen zu befehligen, denn dieses Reich ist ein übernatürliches Reich. Nächste Frage, woraus besteht das Reich Gottes? Wenn wir von Reich sprechen, dann meinen wir, was früher mal verbreiteter war, dass ein König über ein Land regierte. Heute haben wir Regierungen, die zum Teil gewählt sind oder die durch verschiedene Methoden an die Regierung gekommen sind. Und diese Regierung hat beide Vollmachten, nämlich die Legislative und die Judikative. Das heißt, sie machen Gesetze und sie haben die Kraft, diese Gesetze auch durchzuführen. Sei es durch Bestrafungen, durch Gerichte, durch Gefängnisse, hat die Regierung Macht. Das ist das eine, was zu einem Reich gehört. Das andere ist ein Land. Und dazu haben wir Erdkunde gelernt und wissen, welche Länder wohin gehören, welche Regierungen sie haben. Und als drittes gehört natürlich das Wichtigste, ein Volk dazu. Ne? Es gibt die Deutschen, es gibt die Franzosen, die Engländer. Das sind die, ich sag mal, Untergebenen, die dazugehören, die tatsächlich dieses Reich ausmachen. Wenn kein Volk da wäre, dann wäre das Wüste, wäre nichts. So, jetzt vergleichen wir das mit dem Reiche Gottes. Ich glaube, die Frage brauche ich nicht stellen, wer die Regierung hat. Das liegt schon im Namen. Unser Vater im Himmel und Jesus und der Heilige Geist, die Dreieinigkeit, sind unsere Regierung des Reiches Gottes. Bei Land wird es schon ein bisschen schwieriger, das zu vergleichen, ne? Weil es ein übernatürliches Reich ist, können wir kein sichtbares Land zuordnen. Aber wir wissen, dass die Botschaft über die ganze Erde geht, dass das Land praktisch die ganze Erde ist. Immer da, wo Menschen die Vergebung Jesu angenommen haben, ihn als entschiedene Christen bekennen. Da ist Land im Reiche Gottes. Und das Volk sind die entschiedenen Christen. Und dazu möchte ich so einige Zahlen mal nennen. Um das Jahr 60 nach Christus, war jeder 360. ein Christ. Im Jahre 2000 war jeder 10. ein Christ. Und ihr wisst, wie viel ungefähr haben, so 8 Milliarden Einwohner und davon 10% sind Christen. Dazu, da sind natürlich auch die Namenskisten, die sich irgendwo in der Kirche eingetragen haben, aber nicht entschieden sind, gehören dazu. Aber bis heute gibt es die gleiche Anzahl an charismatischen Christen. Christen, die die volle Botschaft des Evangeliums praktizieren. 700 Millionen entschiedener Christen gibt es weltweit, um eben zu dem Volk, ne, das Volk zu diesem Reich Gottes. Im Jahre 2007 gab es noch 639 unerreichte Völker, die keine Bibel hatten, zu denen noch kein Missionar gegangen war. Aber im Jahre 2020, also vor 2 Jahren, gab es nur noch 5. Ihr seht, dass das Reich Gottes sich ausweitet. Und das ist eine frohe Botschaft, denn wir wissen, wenn die Botschaft bis an die Enden der Erde gegangen ist, dann kommt unser Herr wieder. Darum möchte ich als nächste Frage stellen, welche Reiche Gottes gibt es denn? Welche Reiche gibt es überhaupt in dieser Welt? Als wir im Hauskreis das ganz kurz angeschnitten hat, hat Petra gleich gesagt, Reich im Himmel. Ne? Und das ist richtig. Das ist die Atmosphäre, in der Gott vollmächtig handelt, in dem unser Herr Jesus auferstanden ist und zur Seite unseres Vaters lebt, in der großen Menge aller Engel. Das ist das Reich der Himmel. Für uns nicht, im Moment noch nicht sichtbar, aber es existiert. Im Vater unser sagen wir aber, dein Reich komme. Dein Wille, der jetzt schon im Reich des Himmels geschieht, soll jetzt auf dieser Erde geschehen. Und das geschieht im Reiche Gottes. Ich habe einmal ein paar Eigenschaften aufgeschrieben. Dazu gehört in erster Linie Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, die Jesus für uns erworben hat. Er ist unsere Gerechtigkeit, die Grundlage dessen, dass wir überhaupt Papa zu unserem himmlischen Vater sagen können und dass wir Volk des Reiches Gottes sind. Dazu gehört der Friede Jesu, da gehört die Freude, dazu gehört Heiliger Geist, der in uns ist. Und die praktische Seite ist dann, dass Heilung geschieht und dass wir in einer Freiheit leben dürfen, Freiheit von Süchten, Freiheit von Gebundenheiten, die der Heilige Geist schenkt. Demgegenüber steht das Dritte, das Reich der Finsternis. Und das ist seit Adam und Eva gesündigt haben, Tatsache in dieser Welt. Wir erleben es an der Rebellion, die Satan durch Menschen hineingebracht hat, Rebellion gegen Gott, gegen Ordnung Gottes, gegen Gerechtigkeit. Und das endet eben in Streit, Angst, Trauer und auch Krankheit. Und Dämonen haben Auswirkungen. Das ist die Realität in dieser Welt, seitdem dadurch, dass Adam und Eva Satan die Vollmacht gegeben haben, in dieser Welt zu wirken. Und jetzt stehen beide Reiche sich gegenüber. Das Reich Gottes und das Reich der Finsternis. Und wir als das Volk des Reiches Gottes haben den Auftrag, es weiterzutragen. Was ist nun die Botschaft, die dahinter steckt, die Jesus gebracht hat und die wir weiterzubringen haben? Das lesen wir in Matthäus 4, Vers 23. Und Jesus ging umher im galiläischen Land, lehrte sie in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte Krankheiten und Gebrechen im Volk. Gott möchte, dass wir das Evangelium in seiner ganzen Fülle verkündigen, glauben und praktizieren. Aber in der Kirchengeschichte ist oft nur Teile daraus gepickt worden. Ich habe so ein bisschen aus der modernen evangelischen Theologie mitgekriegt, durch einen Freund, der das studiert hat. Und da wird gesagt, nur was wir sehen und verstehen können, das ist richtig. Alle Wunder in der Bibel streichen wir weg und alles, was der Heilige Geist da gemacht hat, alles übernatürlich, nur die menschliche Seite. Seid lieb zueinander und ist doch schön, Gott hat eine schöne Welt geschaffen. Das ist nicht falsch, aber es ist nur ein kleines Stückchen aus dem Evangelium. Oder der zweite Teil, die motivierende Sache, dass daraus resultiert, seid lieb zueinander. Macht was daraus, dass wir einen liebenden Vater haben. Ne? Das ist die zweite Seite der Motivation. Oder die dritte, das soziale Evangelium. Gib den Armen, hilf ihnen, sieh die Not des anderen, praktiziere Fürbitte. Ist ein Teil des Evangeliums. Aber ich erlebe auch manchmal, da wird nur das verkündigt. Da in Äthiopien ist Not und da ist Not, aber da hört es dann auf mit der Predigt. Macht mal, ne? Das wäre nur ein Teil. Auch ein Teil ist die historische Seite. Es ist Tatsache, dass Jesus dort in Israel gelebt hat und auferstanden ist, gekreuzigt wurde. Das ist Tatsache. Aber wenn es nur Geschichte ist, die ich so als Märchen, als Geschichtchen erzähle, so wie wir Geschichtsunterricht gehabt haben, dann ist das zu wenig. Es muss die Fülle haben. Und dazu gehört auch das Evangelium in Kraft. Dass wir aus der Kraft, die Pfingsten gegeben ist, auch praktizieren. Und das wird die Aufgabe in Zukunft sein. Dass die Menschen heute nicht mal mit Verstandesdinge zu erreichen sind. Sie können in Google alles nachschlagen, sie wissen alles. Da kannst du nicht mehr viel mit Überzeugung kommen. Aber wenn du mit der Liebe Gottes kommst, wenn du Heilung anbietest, die Jesus erworben hat, wenn die Kraft des Heiligen Geistes unter uns wirkt, wenn du das auch in deinem Leben, in deinem Alltag praktizierst, dann werden Menschen aufmerksam werden. Deshalb mein Hinweis hier, das volle Evangelium zu lehren und zu praktizieren. Ich will nochmal zurückgehen zu dem Punkt, was unser Auftrag ist. Was war der erste Auftrag des Menschen? Da hatte Gott gesagt, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und mache sie euch untertan und herrscht. Er hat nicht gesagt, ihr seid jetzt das Volk und die Regierung sagt jetzt, was los ist und ihr habt zu tun. Das ist ein Teil unseres Christenlebens, zu gehorchen und zu hören, was will Papa im Himmel. Aber er hat uns eigentlich geschaffen, damit wir herrschen. Nun brauchen wir nicht mehr die Tiere benennen. Ne? Es gibt jetzt vielleicht noch mal ab und zu mal ein Tier, was entdeckt wird in den Tiefen des Meeres oder im Dschungel, das bisher noch nicht bekannt war. Aber das zu benennen, das überlassen wir den Wissenschaftlern, den Biologen. Das ist nicht mehr unsere Aufgabe, sondern zu herrschen, in deinem Alltag zu bestimmen, wo es lang geht. Und dazu hat Gott uns unsere Sprache gegeben, dass wir mit unserem Aussprechen, mit unserem Wort, ähnlich unserem Papa im Himmel, sagen, wo es lang geht. Und das dürfen wir in Vollmacht, und das können wir, wenn wir das Wort Gottes kennen, wenn wir in Einklang sind mit dem Wort Gottes. Wenn du dem widersprichst, kannst du Unheil anrichten, das ist richtig. Aber wohl mit dem Worte Gottes, mit den Verheißungen, die uns gegeben sind, hineinsprichst, kannst du herrschen. Harald hat mehrmals schon Beispiele aus seinem Dienst erzählt, wo er ganz bewusst da hineingeht und sagt, ich habe ein Problem, Herr, hilf du mir. Er sagt nicht, ich habe einen Sonntag und dann Gott, tschüss, du kannst jetzt gehen, nächsten Sonntag sehen wir uns wieder, sondern er nimmt ihn ganz bewusst in seinen Beruf hinein. Ich muss bekennen, ich habe das noch viel zu wenig getan, aber als Rentner kann ich da nichts mehr gut machen. Aber das ist so eine Aufgabe zu herrschen. Ne? Jesus mit hineinnehmen in unseren Alltag, dann gelingt es auch. Jetzt möchte ich erinnern an das, was Gott mit den Menschen so als Bund geschlossen hat. Welchen Bund hat Gott mit den Menschen geschlossen? Der erste Bund, den er bewusst geschlossen hat, war der mit Abraham. Abraham musste verschiedene Tiere teilen. Es floss Blut und dann ist Gott mit ihm da durchgegangen. Das bedeutete zu der damaligen Zeit, ich bin für dich verantwortlich. Wenn du Verteidigung brauchst, bin ich dein Helfer. Wenn du Hilfe brauchst, helfe ich dir. Ein Bund, der fast so eng war wie eine Ehebeziehung, hat Gott mit Abraham geschlossen. und damit bezeugt, ich gehe jetzt mit dir und deinen Nachkommen. Und dann kennen wir die Geschichte Israels, dass da noch das Handeln Gottes auf ein Land bezogen war, auf Israel, wobei sie manchmal gar nicht wussten, welches ist denn unser, als sie in Ägypten waren. Aber er hat ihnen ein Land gegeben, das auch heute noch ihnen gehört. Das war aber ein vorläufiger Bund. Alle Schuld, die geschah, musste durch Tierblut jedes Jahr wieder gereinigt werden. Aber Jesus hat einen einmaligen Bund gemacht. Und damit hat er etwas angefangen, was bisher so nicht war. Israel war Volk Gottes. Wir aber sind Kinder Gottes. Das ist noch ein anderer Status. Der ist dadurch begründet, dass Jesus ein einmaliges Opfer für uns gebracht hat und damit einen Bund geschlossen hat, der die Grundlage für das Reich Gottes ist. Er hat gesagt, es ist nahe herbeigekommen, es ist jetzt in der Welt und wächst und wir dürfen in ihnen wohnen und es verbreitern. Dass dieses Ausbreiten auch heute in oft außergewöhnlicher Weise geschieht, habe ich jetzt aus einem Buch gelesen, das darüber berichtet, wie Gott unter Moslems arbeitet. Wir haben das schon öfter mal gehört, dass Moslems sehr oft Träume haben. Nun ist es doch so, dass im Koran steht, Jesus ist nicht gekreuzigt worden, sondern Judas, der war ja schuldig. Der ist gekreuzigt worden, aber Jesus hat wahrscheinlich ganz normalen Tod erlebt, war nichts Besonderes. Das heißt ja, dass das Wichtigste aus unserer Verkündigung, der Tod Jesu, plötzlich gestrichen ist. Ne? Und deshalb sieht es im Koran noch so aus, dass die Moslems sich ihre Ewigkeit erarbeiten müssen. Ne? Sie müssen Gutes tun, müssen ihre Schlachtfeste halten, ne? Sie müssen Pflicht erfüllen. Und das tun sie sehr vorbildlich. Wenn ihr mal seht, dass Moslems mehrmal am Tage niederknien und beten und den Koran auch in geheiligter Form über in ihrem Zimmer stehen. Bei uns ist es irgendwo verstaubt oder so. Ich spreche jetzt von Allgemeinheit. Da kann man sich schon eine Scheibe von abschneiden. Aber sie haben Jesus nicht. Sie haben Jesus nicht. Und das ändert Jesus in den Träumen. Er erscheint Moslems im Traum, dass sie jetzt diesen entscheidenden Punkt erleben. Er lebt ja. Isa, so heißt er im Koran, der bisher nur als Prophet genannt wird, lebt ja. Er ist auferstanden. Ne? Nun, wenn so Gespräche sind und Moslems erzählen davon, heißt das noch nicht, dass sie entschieden sind, sondern sie haben nur dieses Aha-Erlebnis. Dann braucht es einen Menschen, der ihnen jetzt das Evangelium sagt und sagt, das ist der Messias, der kommen sollte und der alle Schuld genommen hat. Diese Verkündigung braucht der Moslem. Und das geschieht vielseitig in den letzten beiden Jahrhunderten im Orient. Wir kennen den Orient bisher, dass die Moslems Oberhand haben und dass Christen verfolgt werden und dass ein Moslem, der sich zum Christentum bekehrt, eine Todesstrafe begeht. Aber gerade in solchen Ländern, wo Christen bedroht sind, wächst das Evangelium mehr als bei uns. Wir sehen es in China und in anderen Ländern, wie im Untergrund die Gemeinde, das Reich Gottes wächst. Und so geschieht es auch im Orient. In dem Buch waren zig Zeugnisse enthalten. Eins hat mich am meisten bewegt. In einem arabischen Land, der Schriftsteller hat extra den Ort nicht genannt, damit niemand gegenarbeiten kann, hat eine Schulklasse mit 24 Jungen in so einem Alter von 14 Jahren Jesus erlebt. Und zwar haben sie dann in Aufsätzen geschrieben, wie sie das empfunden haben. Und das war sehr übereinstimmend. Sie haben gesehen, wie eine Wolke durch ihr Klassenzimmer hineinkam. Und aus dieser strahlenden Wolke kam ein Mann. Ein Mann mit einem Buch. Und sie haben es, obwohl sie Moslems waren, die Kinder alle, haben es als die Bibel erkannt. Und sie haben erlebt, wie Jesus jedem die Hand aufgelegt hat und sie gesegnet hat und sie gebeten, ob sie eine Bitte haben. Und einer von den Jungen hat geschrieben, ich möchte, dass ich meinen Abschluss, der jetzt bevorsteht, auch gut bestehe. Und die Buchschreiberin schreibt hinterher, ja, das ist auch geschehen, der hat die auch bestanden, weil Jesus das erfüllt hat. Eigenartigerweise schreiben die Kinder, dass es nur knapp eine Minute gewesen ist, wo Jesus sie besucht hat, obwohl jeder von den Jungen gesagt hat, er hat mir die Hand aufgelegt. Dann kommt noch was Kurioses dabei. Die Lehrerin war die einzige Christin, eine entschiedene Christin, die auch für die Schulkinder gebetet hat. Vielleicht ist das auch eine Folge, dass Jesus ihnen begegnet ist. Aber sie hat Jesus nicht gesehen. Und die Kinder haben wieder geschrieben, auch Jesus hat der Lehrerin die Hand aufgelegt. Aber sie hat ihn nicht gesehen. So ist es einmal im Übernatürlichen. Jesus entscheidet, wie und wer es sieht. Und das, daran sehen wir, wie das Reich Gottes auch da wächst, wo wir nicht oder wir eingeschränkt sind zu evangelisieren. Dass Jesus dann auf die Weise macht, dass er ihnen begegnet. Ich will abschließen mit dem Auftrag, der aus diesem Reich Gottes erwächst. Jesu Nachfolger sind Träger des Reiches Gottes, seine Botschafter und seine Streitmacht. In der gleichen Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wirken wir zum übernatürlichen Bau des Reiches Gottes. Und ich habe da noch einen Vers, der kam ja etwas später. Ich denke, so können wir das zusammenfassen. Im Reiche Gottes läuft nichts ohne Jesus. Aber vieles nicht ohne sein Bodenpersonal. Und das sind wir. Er braucht uns. Ich denke, das ist eine große Gnade. Ich hatte vorhin den Vers dazwischen, den habe ich leider nicht vorgelesen, dass Jesus der kleinen Schar das Reich gegeben hat. Das kann uns Mut machen, dass wir nicht auf Größe, das ist ja in der Welt so, wenn abgestimmt wird, dann muss immer die Mehrheit das sagen. Jesus hat sich entschieden für eine kleine Schar. Und das macht uns Mut, vollmächtig, herrschend mit dem Reiche Gottes vorwärts zu gehen. Denn Gott hat versprochen, wenn wir nach dem Reiche Gottes trachten, wird er uns alles andere dazugeben. Und deshalb danken wir ihm. Vater im Himmel, ich preise dich. Du bist der Geber des Reiches, du bist der Geber der Gerechtigkeit. Und deine Gerechtigkeit baut auf Jesu Werk auf Golgatha. Und deshalb danken wir dir, dass es nicht unsere Kraft ist, dass wir uns prüfen, wie kann ich das vollbringen, sondern dass wir auf dich und unseren Herrn schauen, der auf der einen Seite uns unseren freien Willen gegeben hat, aber auf der anderen Seite auch Mut macht, hinauszugehen, das wunderbare Reich, das dir gehört, wo dein Wille geschieht und wo wir dir dienen, auch Praxis wird. Herr, wir legen dir auch unseren Alltag hin, unsere Begegnung mit Arbeitskollegen, mit Nachbarn, mit Freunden, mit Familienangehörigen, damit du dort vorbereitest, dass das Wort des Zeugnisses vom Reich Gottes auf fruchtbare Herzen fällt. Denn wenn du nicht vorbereitest, dann können wir diskutieren. Aber wir wollen in Vollmacht sprechen, weil du vorangegangen bist. Deshalb legen wir dir unseren Alltag hin, legen dir unsere Woche hin, dass du uns Erlebnisse schenkst, in dem das Reich Gottes in unserer Umgebung wächst. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesu Namen. Amen. Amen.